Ich möchte den Bibeltext lesen zu unserem ersten Thema aus Epheser 5 von Vers 15 bis 20. Epheser 5 von Vers 15 bis 20. Ich lese ab Epheser 5, ab Vers 15. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Sagt allezeit Gott, dem Vater, Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Soweit dieser Textabschnitt. Ein Bankangestellter hat seine Ohren gespitzt, als er gehört hat, wie zwei Leute im Vorraum miteinander diskutiert haben. Und diese beiden Männer haben sich immer mehr ereifert. Und zwar ein Streit, der darum ging, wie man 1 Million Euro am besten anlegen kann. Der eine hat so gemeint, der andere so. Die Diskussion wurde immer heißer. Und dann schaltete sich der Bankangestellte ein. Und er wollte wissen, um wen es denn geht von beiden. Wem gehört 1 Million Euro? Und dann blickte er in zwei betretene Gesichter. Keiner hatte 1 Million Euro, aber beide haben darum gestritten, wie man mit diesem Geld am besten umgeht, wie man dieses Geld am besten anlegt. Jetzt lesen wir in Epheser 5 viel über den Heiligen Geist im ganzen Epheserbrief. In Epheser 5 von einem geisterfüllten Leben. Und wir können jetzt den ganzen Tag über den Heiligen Geist reden, wir können beten, wir können singen miteinander, aber das bleibt alles nutzlos, wenn es mir geht wie den erwähnten beiden Männern. Und deshalb ist die entscheidende Frage bei unserem Thema, das wir heute Morgen miteinander betrachten, habe ich den Heiligen Geist oder habe ich nicht den Heiligen Geist? Und wenn diese Frage nicht geklärt ist, dann können wir noch so viel drüber reden, singen, beten, dann ist das Grundsätzliche, das fehlt. Der erste Punkt heute Morgen, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Das ist die zentrale Frage. Den Heiligen Geist bekomme ich nicht durch den regelmäßigen Besuch einer Gemeinde oder einer Denomination. Den Heiligen Geist habe ich auch noch nicht, wenn ich alles bejahe, was in der Bibel steht, dass ich sage, jawohl, das ist ein göttliches Buch, vielleicht sogar, das ist die göttliche Offenbarung. Auch nicht durch ein christlich geführtes Leben. Und den Heiligen Geist bekomme ich auch nicht durch äußere Zeichen, weder durch Säuglingstaufe noch durch die Glaubenstaufe. Und ganz wichtig, dass wir das in unserer heutigen Zeit sehen, der Empfang des Heiligen Geistes hängt auch nicht ab von einem spirituellen Erlebnis oder von irgendeinem ekstatischen Erlebnis, von unserem Hormonpegel. Und ich kann den Heiligen Geist auch nicht empfangen, indem ich versuche, ihn durch irgendwelche Methoden zu manipulieren. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist ein Geschenk und eine Gabe Gottes ist. Und dass Gott uns seinen Geist gegeben hat, das hat einen ganz bestimmten Grund, dass er seinen Geist verheißen hat. Die Heilige Schrift berichtet uns davon, wie der lebendige Gott seinen einzigen Sohn in diese Welt gesandt hat. Für eine verlorene Menschheit. Aus Liebe zu uns, die alles andere hatte wie den Geist Gottes, voll von Sünde. Und der Herr Jesus hat denen versprochen, die an ihn glauben, dass er mit ihnen in eine tiefe Lebensgemeinschaft treten wird. Und die Bibel berichtet uns, wie der Herr Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, für unsere ganze Existenz, so wie wir sind, getrennt vom lebendigen Gott. Wie er zuerst so lebte, wie es Gott von uns verlangt und wie wir es niemals können. Und wie er dann die vollkommene Strafe für unsere Sünde auf sich genommen hat. Nach seiner leiblichen Auferstehung kehrte er zurück zu seinem Vater. Aber er hatte seinen Jüngern versprochen, die, die an ihn glauben, die in Umkehr zu ihm kommen, tiefste Lebensgemeinschaft mit ihm zu haben. Und deswegen hat Christus verheißen, dass er einen Stellvertreter sendet, einen Tröster für seine Jünger, durch den er in seinen Jüngern lebt. Und das lesen wir in Johannes 14, Vers 15 bis 31. Dadurch haben die, die an ihn glauben, neues Leben. Dadurch wohnt er selbst in seinen Kindern. Und das ist der Grund, warum ich den Heiligen Geist nur als Geschenk empfangen kann. Und die Bibel sagt uns, dass Gott jedem seinen Geist schenkt, der an Jesus Christus glaubt, der die Bedeutung des Kreuzes, das vollkommene Opfer Christi erkannt hat und der in Umkehr zu ihm gekommen ist. Und damit ich den Geist Gottes bekomme, dazu ist keinerlei menschliche, intellektuelle oder religiöse Qualifikation nötig. Sondern es geht darum, Buße zu tun, umzukehren, die Vergebung durch das Opfer und Blut Christi für mich in Anspruch zu nehmen und ihm die Herrschaft über mein Leben zu geben, ihm ganz bewusst die Führung in meinem Leben anzuvertrauen. Und der Herr Jesus kommt durch seinen Geist in das Leben seiner Kinder, in die, die im Glauben ihn erkannt haben, und erkannt haben, wer sie sind vor dem lebendigen Gott. Von der Bibel her müssen wir unterscheiden zwischen dem erweckten Menschen und dem wiedergeborenen Menschen. Wenn es um die Frage geht, habe ich den Heiligen Geist? Ich sage dazu, das können wir nicht immer beurteilen. Das brauchen wir auch nicht immer. Aber dass wir trotzdem diesen Unterschied sehen. Am erweckten Menschen wirkt der Geist Gottes. Der erweckte Mensch kann Interesse von Glaubensfragen haben. Das ist ein Wirken von Gottes Geist in einem Menschenleben. Der erweckte Mensch kann schon etwas erkannt haben von der Bedeutung der Person Christi. Vielleicht liest er schon in der Bibel. Vielleicht betet er schon als. Vielleicht erlebt er sogar Gebetserhörungen. Und der Geist Gottes wirkt an ihm. Aber der erweckte Mensch ist deshalb noch nicht der wiedergeborene Mensch von neuem Geborenen. Wir haben in der Bibel mehrere Beispiele. Nikodemus, ein erweckter Mensch, er kam zu Christus mit der richtigen Frage. Er wusste ganz genau, dass Christus von Gott gesandt war, dass es göttliche Zeichen und Wunder waren, die Christus getan hat. Oder denken Sie an den reichen Jüngling. Er kam mit der richtigen Frage, die Frage nach dem richtigen Leben, an die richtige Adresse. Das sind erweckte Menschen. Der wiedergeborene und errettete Mensch hat dagegen den Geist Gottes und das damit verbundene ewige und neue Leben empfangen. Und Christus wohnt durch seinen Geist in ihm. Und das lesen wir in Epheser 1, Vers 13. Dort schreibt Paulus, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Jeder, der eine Bekehrung und Wiedergeburt erfahren hat, ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das sagt uns Paulus in Epheser 1. Und die Kennzeichen, dass Gottes Geist in mir wohnt, die finden wir unter anderem in Römer 8. Dort schreit Paulus von der Führung durch den Geist Gottes in Vers 14. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass ich durch den Heiligen Geist zu dem allmächtigen Gott Vater sagen darf. Abba, lieber Vater. Eine ganz persönliche Ich-Du-Beziehung. Ich brauche mich nicht mehr vor ihm zu fürchten, wenn auch die Gottesfurcht ein Zeichen des neuen Lebens ist, aber nicht diese ängstliche Furcht, sondern ich darf Abba, lieber Vater sagen. Ein weiteres Kennzeichen in Römer 8, 16 ist die Gewissheit der Gotteskindschaft. Der Geist Gottes bezeugt mir durch das Wort Gottes, dass ich ein Kind Gottes bin. Und diese Gewissheit beruht nicht in mir selbst. Diese Gewissheit beruht nicht in einem Gefühl, sondern sie beruht auf dem Wort Gottes, das mir der Geist Gottes gewiss macht, weil Christus alles für mich getan hat. Der Anker meiner Heilsgewissheit liegt außerhalb von mir selbst. Und deshalb spricht Paulus in Epheser 1, Vers 14 vom Heiligen Geist als dem Unterpfand des Erbes. Wir können auch sagen, als die Anzahlung der endgültigen Erlösung, damit ist die Fertigstellung, die Vollendung des Gläubigen gemeint. Eine Anzahlung ist ja eine finanzielle Sicherheit, die ich hinterlege. Beispielsweise, wenn ich ein Auto kaufe, muss eine Anzahlung leisten. Dann hinterlege ich eine finanzielle Sicherheit, dass der Verkäufer weiß, er wird das Auto ganz bestimmt nehmen und es sind nicht nur irgendwelche leere Worte. Und so ist der Heilige Geist des Unterpfand, das Anzahlung, die Anzahlung der Kinder Gottes. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe durch Christus Gewissheit der Sündenvergebung, das ewige Leben. Und die Versiegelung durch den Geist Gottes zeigt ebenfalls, dass ich ein festes Eigentum meines Herrn bin. Es gibt noch viele andere Kennzeichen für die Innewohnung des Heiligen Geistes. In 1. Johannes 3, 14, da zeigt sich das neue Leben in der Liebe zu den Brüdern, zu den Glaubensgeschwistern. Also, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Nur wenn ich eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt habe, und das gehört beides zusammen, das können wir nicht trennen, sind zwei Seiten einer Medaille. Nur wenn ich eine Bekehrung und Wiedergeburt erlebt habe, kann ich auch ein geisterfülltes Leben führen. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich Christus erkannt habe, seine Bedeutung, mich als verlorenen Mensch, dass ich Vergebung durch ihn habe und er der Herr in meinem Leben ist. Und damit kommen wir zum Zweiten. Was bedeutet es, voll Geist zu werden? Paulus ermahnt die Nachfolger Jesu in Ephesus, dass sie voll Geistes werden sollen. Das lesen wir in unserem Text in Vers 18. Und einige Kapitel vorher erinnert Paulus die Epheser, dass sie bei ihrer Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden. 1,13, wir haben es gelesen. Also einmal, ihr seid versiegelt mit dem Geist, 1,13. Und jetzt kommt in 5,18, sie sollen voll Geistes werden. Und wenn man diese beiden Stellen miteinander vergleicht, dann kommt doch unmittelbar die Frage, ja, haben die Epheser jetzt den Heiligen Geist gehabt, seit sie sind versiegelt, oder haben sie ihn nicht gehabt? In 5,18 steht, sie sollen voll Geistes werden. Oder haben die Epheser nur einen Teil davon gehabt? Und sollen sie jetzt noch mehr davon bekommen in Epheser 5,18? Müssen wir jetzt um noch mehr Geist bitten, dass wir noch mehr Heiligen Geist bekommen, von dem, was Paulus in Epheser 5,18 schreibt? Ich möchte es versuchen, an einem Beispiel deutlich zu machen. Benzin ist eine unpersönliche Menge, ein Kraftstoff, eine unpersönliche Energiequelle, eine messbare Menge. Und deshalb kann ich in meinem Autotank 10 Liter Benzin haben, ich kann meinen Autotank zu 30% gefüllt haben, zu 80% oder 100%. Warum? Weil Benzin eine unpersönliche Menge ist. Aber eine Person, die kann nicht zu 10, 30 oder 80% im Auto sitzen. Entweder ist sie drin und fährt mit, oder sie ist draußen. Wir wissen, alles andere geht auf die Dauer nicht gut. Wenn nur ein Bein drin ist und ein Arm, ist dann sehr schnell zu Ende. Aber eine Person ist entweder im Fahrzeug oder sie ist draußen, im Gegensatz zu einer unpersönlichen Menge, von der so oder so viel drin sein kann. Die Bibel sagt uns, dass der Geist Gottes eine Person ist und nicht eine unpersönliche Kraft oder Energie. Und deshalb kann ich den Geist Gottes nicht zu 10% haben oder zu 30% oder zu 80%. Entweder ich bin ein Kind Gottes, ich bin errettet, ich bin wiedergeboren und dann wohnt der Heilige Geist in meinem Leben. Oder ich bin noch kein Kind Gottes und dann fehlt mir noch das Entscheidende. Aber es geht nicht, dass ich 30% Heiliger Geist habe oder 60% oder 80% oder sonst etwas. Nun, dann wird vielleicht mit Joel 3, Vers 1 argumentiert. Ja, dort steht doch, jetzt kommt das Bild vom Benzin, von einer Menge, da steht doch die Verheißung, dass der Geist Gottes ausgegossen wird. Ich kann doch keine Person ausgießen. Das geht doch nur mit einer Menge oder einer Energie oder einer Kraft oder sonst irgendetwas. Bei dieser Stelle müssen wir mehrere Dinge beachten. Direkt vor Joel 3, Vers 1 in 2,23, da spricht Joel vom Früh- und Spätregen, den der Herr sendet. Und jetzt greift er im dritten Kapitel dieses Bild auf. Und was möchte er damit deutlich machen? Die lebensspendende, die erneuernde Kraft des Geistes Gottes. Genauso wie es nur durch Regen Leben geben kann. Und deshalb sind wir trotzdem fröhlich, wenn die Sonne heute auch nicht scheint. Wir wissen, nur durch Regen kann es Leben geben. Es regnet ja auch nicht. Sind wir auch dankbar dafür. Aber diese lebensspendende Kraft des Geistes Gottes. Und genau das greift der Herr Jesus in Johannes 7 auf. Da spricht er von den Strömen lebendigen Wassers, die von denen fließen oder von denen fließen, die an ihn glauben. Ist genau dasselbe. Es geht um die lebensspendende, um die erneuernde Kraft des Geistes Gottes. Das ist das Erste, was wir beachten müssen. Also es geht hier nicht um eine Aussage, ist der Geist Gottes eine Person oder eine Flüssigkeit, eine Energiekraft oder sonst irgendwas, sondern es geht um die lebensspendende Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt kommt das Zweite. Wir können biblisch-göttliche Sachverhalte nicht auf unseren menschlichen Intellekt begrenzen. Und es ist unmöglich, mit der menschlichen Logik Gottes Allmacht zu erklären. Das können wir nicht. Wenn wir das logisch versuchen, das geht nicht. Wir kennen keine Allmacht in dem Sinn. Wir kennen nur begrenzte Macht als Menschen. Hat man spätestens bei dem Vulkan jetzt gesehen in Island, wie schnell es fertig ist mit Fliegen und allem. Wir kennen nur begrenzte Macht und dann kommt was. Wir können nicht Gottes Allmacht logisch erklären. Wir können nicht Gottes Allgegenwart logisch erklären. Wir wissen, eine Person auf dieser Erde kann immer nur an einem Platz sein. Vielleicht durchs Internet an verschiedene Plätze übertragen werden. Aber es geht nicht, dass eine Person allgegenwärtig ist. Das können wir nicht logisch erklären. Und genauso wenig kann ich verstandesmäßig erklären, dass Jesus als ewiger Gott durch eine Frau als Mensch zur Welt gebracht wurde. Oder dass Gott drei Personen sind und doch nur eine. Können wir nicht erklären. Ein Gott und drei Personen. Da sind wir an Grenzen mit unserem Intellekt. Und so bleibt auch dieses Spannungsfeld. Es geht hier um die Aussage, der Heilige Geist wurde ausgegossen, die lebensspendende Kraft. Aber trotzdem ist er eine Person. Jetzt kommt das Nächste. Die Bibel nennt uns im Zusammenhang mit dem Geist Gottes Eigenschaften, die nur eine Person haben kann und niemals eine unpersönliche Kraft oder eine Energie. Die Bibel sagt uns, der Geist Gottes kann forschen, er kann sprechen, er kann erkennen, er kann seufzen, er kann betrübt sein, er kann gedämpft werden, er kann Stellvertretung wahrnehmen. Das sind alles Eigenschaften, die kann nur eine Person haben und nie eine Energie oder unpersönliche Kraft. Und das Dritte in diesem Zusammenhang, es gilt zu beachten, dass die Bibel in Bezug auf Personen physikalische Eigenschaften gebraucht, um geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Und das sehen wir an Paulus selbst. In 2. Timotheus 4, Vers 6 schreibt Paulus, denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt. Jetzt kommt eine physikalische Eigenschaft von einer unpersönlichen Sache. Ich werde als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist nahe. Und trotzdem zweifelt keiner daran, dass Paulus eine Person war. Das wissen wir. Aber er gebraucht ja ein physikalisches Bild der Flüssigkeit, um bestimmte geistliche Wahrheiten deutlich zu machen. Also der Heilige Geist ist eine Person. Ich habe ihn oder habe ihn nicht. Jetzt kommt vielleicht ein zweiter Einwand. Ja, voll Geistes werden wir brauchen noch mehr Heiliger Geist. In Lukas 11, Vers 13, da hat Christus seinen Jüngern doch gesagt, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel gibt, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Das ist doch ein ganz klarer Vers, wir sollen um mehr Heiligen Geist beten, dass wir noch mehr Heiligen Geist bekommen. Nun, wie ist diese Bibelstelle zu verstehen in Lukas 11, Vers 13? Interessant, wenn wir diesen Vers genau lesen, es steht nicht da, dass wir um den Heiligen Geist beten sollen. Das steht überhaupt nicht da. Sondern der Vater wird denen Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Es geht um die Fürbitte. Es geht nicht um das Gebet um den Heiligen Geist. Das steht gar nicht da von der Grammatik. Sondern es geht darum, dass wir im Glauben dem Vater unsere Bitten bringen. Also es geht um das glaubensvolle Gebet. Und was sagt uns diese Stelle? Auf glaubensvolles und anhaltendes Gebet, das nach dem Willen unseres Herrn ist, wenn wir die anderen Stellen dazu nehmen, wird der Herr durch seinen Geist wirken und handeln. Es geht in Lukas 11 um die Wirkungen des Geistes Gottes. Und das wird durch eine zweite Sache bestärkt. Im Grundtext steht kein Artikel, wie in vielen Übersetzungen, den Heiligen Geist, sondern steht nur da, er wird Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten, die glaubensvoll ihre Bitten vor ihm kundtun. Das steht da im Grundtext. Und das lässt eindeutig auf die Wirkungen, dass Gott dann durch seinen Geist wirkt auf die Bitten seiner Kinder hin, lässt es schließen. Und nicht darum, dass man um noch mehr Heiligen Geist beten muss, weil man noch nicht genug Heiligen Geist hat und so weiter, was damit zusammenhängt. Also Lukas 11 ist keine Aufforderung, um mehr Heiligen Geist zu bitten. In dem Sinne, dass wir noch nicht genug hätten. Sondern es geht um die Verheißung, die der Herr auf unsere glaubensvolle Gebete gegeben hat. Und das Interessante, die neutestamentlichen Briefe, wenn sie von Gläubigen sprechen, sprechen durchweg in der Vergangenheit vom Empfang des Geistes Gottes. Und deshalb brauche ich und soll ich als Nachfolger Jesu nicht um mehr Heiligen Geist bitten, sondern den Herrn für seinen Geist danken. Wir haben die Frage noch nicht gelöst, was heißt es, Vollgeistes zu werden. Aber das ist ganz klar. Ich brauche nicht, um mehr Heiligen Geist zu bitten, sondern es geht darum, dass ich dem Herrn für seinen Geist danke. Etwas anderes ist, wenn ich den Herrn Jesus bitte, dass er mir durch seinen Geist, wenn ich sein Wort lese, dass er es mir aufschließt, dass er es mir verständlich macht. Dass er mir Weisheit gibt durch seinen Geist vor einem wichtigen Gespräch. Dass er mich durch seinen Geist ausrüstet, um Zeugnis zu geben anderen Menschen. Und natürlich sollen wir darum beten, dass der Geist Gottes Herzen berührt, dass er sie öffnet für das Evangelium, um seine Führung. Aber wir brauchen nicht mehr, um Erfüllung mit dem Heiligen Geist zu beten, wenn wir Kinder Gottes sind. Und wenn jemand noch kein Kind Gottes ist, dann geht es darum, Christus zu erkennen, Buße zu tun, ihn im Glauben anzunehmen, dann bekommt er den Geist Gottes. In Epheser 1, Vers 3 lesen wir, dass wir in Christus mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt gesegnet sind. Und deshalb kann ich nicht mehr haben als Christus selbst. Es gibt kein Mehr in der Nachfolge. In Christus bin ich gesegnet, nicht mit vielen oder manchen, sondern mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und wenn jemand um mehr Geist bittet und dann auf besondere Erfahrungen, auf besondere Erlebnisse oder auf besondere Gefühle wartet, kann das sehr gefährlich werden. Und wohin das am Ende führen kann, das sehen wir an der Gemeinde in Korinth. Und dort ging es auch um angeblich mehr Geist, wie sie durch Paulus bekommen haben. Um ein angeblich besseres Evangelium. Um größere Geisteserlebnisse, die sie bei Paulus nicht kennengelernt haben. Und Paulus musste über dieses falsche Streben in 2. Korinther 11, Vers 4 feststellen. Und er spricht hier zu Wiedergeborenen, nicht zu irgendjemand. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Paulus stellt hier fest, dass dieses angebliche Mehr am Geist Gottes, das die Korinther bekommen haben, dass das in Wirklichkeit ein anderer Geist war. Und das soll uns davor bewahren, vor jedem falschen Streben, das nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, nach mehr Geist oder nach Geisterfüllung oder nach einem angeblichen höheren Leben. Wir kommen zurück zu Vers 18, Epheser 5. Es ist interessant, Paulus stellt hier einen Gegensatz fest. Voll Geistes zu werden, steht im Gegensatz zu jedem rauschhaften Zustand. Berauscht euch nicht mit Wein, ein rauschhafter Zustand, jetzt kommt die Alternative, sondern werdet voll Geistes. Ein rauschhafter Zustand, ein veränderter Bewusstseinszustand ist deshalb niemals ein Zeichen für Geisterfüllung, wie das sehr oft behauptet wird. Im Gegenteil, das Neue Testament ruft die Gläubigen immer wieder auf, um nüchtern zu sein. Und Nüchternheit, das ist ein aufmerksamer, wacher Zustand, im Gegensatz zu einem rauschhaften sich gleiten lassen, zu einer Passivität, die die Kontrolle verliert, die in einen anderen Bewusstseinszustand oder in Trance hineinführt. Und aus diesem Grund sollen sich die Epheser nicht mit Wein berauschen, sondern die Alternative dazu ist, werdet voll Geistes. In Epheser 6, Vers 18 spricht Paulus vom Beten im Geist. Und das ist verbunden, ganz interessant, mit Wachen. Das ist jetzt genau wieder das Gegenteil von Schlafen, von einer Passivität, in der man nichts mehr unter Kontrolle hat, sondern Beten im Geist ist verbunden mit Wachen. Ein aufmerksamer Zustand, der ganz genau wahrnimmt, was um ihn herum passiert und sich nicht in falscher Weise gleiten lässt oder passiv wird. Das ist immer ein Zeichen für Medialität, dass Menschen passiv wird, dass ihr Bewusstsein ausgeschaltet wird, dass sie in einen anderen Zustand hineinkommen. Jedes wiedergeborene Kind Gottes ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Deshalb brauche ich nicht, um mehr Geist Gottes zu beten. Aber ich kann als ein wiedergeborenes Kind Gottes den Geist Gottes in mir betrüben. Ich kann den Geist Gottes an seiner Wirkung in meinem Leben hindern oder seine Wirkung in meinem Leben einschränken oder dämpfen, wie die Bibel sagt. Und das lesen wir in Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung. Der Geist Gottes wird zum einen durch geduldete Sünde in unserem Leben betrübt und an seiner vollen Wirkung gehindert. Und deshalb steht direkt im Anschluss, Epheser 4, 30, wir sollen ihn nicht betrüben, Vers 31, alle Bitterkeit, Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Kommt direkt im Textzusammenhang im Anschluss. Deshalb ist die tägliche Reinigung als Kind Gottes so wichtig, dass ich das in Anspruch nehme. dass der Herr mich immer wieder von allem reinigt, was das Wirken seines Geistes in meinem Leben hindern kann. Der nächste Hinderungsgrund hängt in gewisser Weise mit dem ersten zusammen. Das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben wird gehindert, indem ich Dinge Raum gebe in meinem Leben, die im Gegensatz zum Willen Gottes stehen. Und die Bibel nennt das fleischlich gesinnt sein. Es kann auch ein wiedergeborenes Kind Gottes fleischlich gesinnt sein. Und dazu gehört auch, dass ich als Nachfolger Jesu nicht nach geistlichen, sondern nach menschlichen Grundsätzen lebe. Dadurch wird der Geist Gottes, das Wirken vom Geist Gottes in meinem Leben gehindert. Voll Geistes werden. Das bedeutet deshalb, dass der Geist Gottes in mir, dass Christus durch seinen Geist in meinem Leben ein uneingeschränktes Verfügungsrecht über mein ganzes Leben bekommt. Und dass ich ihm bewusst immer wieder neu die Herrschaft über alle Bereiche meines Lebens überlasse. Und das ist nicht nur eine einmalige Sache, sondern das muss ich täglich neu in der Nachfolge, dass er wirklich volles Herrschaftsrecht hat über alle Bereiche meines Lebens. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen. Wir können unser Leben mit einem Haus vergleichen. Mit der Wiedergeburt tritt der Herr Jesus durch seinen Geist in das Haus. Er ist nicht mehr draußen, sondern er ist drin. Und zwar erst ganz drin in diesem Lebenshaus. Es wäre jetzt völliger Unsinn, wenn ich noch laufend um den Geist Gottes beten würde. Er ist im Haus meines Lebens. Aber jetzt kommt die Frage an mich, ob ich ihn bildlich gesprochen im Flur stehen lasse. Oder ob ich ihm jede einzelne Zimmertür öffne, dass er der Herr darüber ist. Über alle Zimmer, über alle Bereiche in meinem Lebenshaus. Hat er wirklich Zugang und Herrschaft über alle Räume, die zu meinem Leben gehören? Oder gibt es vielleicht noch so verborgene Zimmer, verborgene Rumpelkammern, die man der Herrschaft des Herrn entziehen möchte? Voll Geistes kann ich nur dann werden, wenn ich bereit bin, alle Bereiche meines Lebens dem Herrn unterzuordnen, seiner Herrschaft. Mein Leben, meine Kraft, mein Beruf, meine Zeit, mein Hobby, meine Ehe, meine Familie, mein Geld, mein Besitz, meine Sexualität, meine Zunge, mein Zugang zum Internet. Über allem soll er die Herrschaft haben. Alles soll ihm gehören. Er soll das zu seiner Ehre gebrauchen. Und was er nicht zu seiner Ehre gebrauchen kann, bin ich bereit, das zu lassen. Er soll mich leiden und verändern. Vor unserem Textabschnitt spricht Paulus in Epheser 5 von solchen Dingen, die nicht durch Christus erneuert sind, die ihm nicht untergeordnet sind. Ab Vers 3, Unzucht aber, alle Unreinheit oder Habsucht soll nicht einmal bei euch erwähnt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch nicht Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht gehören, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über euch. Und Paulus fährt dann hier weiter an dieser Stelle. Das sind alles Dinge, wenn wir die in unserem Leben haben und wenn es nur in verdeckten Bereichen ist, vielleicht nicht offensichtlich für andere, die das Wirken von Gottes Geist hindern. Dass er nicht seine volle Herrschaft in unserem Leben entfalten kann. Und deshalb sollen wir alles meiden, was den Geist Gottes betrübt. Nur so können wir voll Geistes werden. Wie ein Haus, wo alle Türen offen sind für die Herrschaft unseres Herrn. Dazu gehört auch, dass der Herr Herr über meine TV-Fernsteuerung ist, wenn ich ein TV-Gerät habe. Und dass ich sehr genau weiß, wann ich wegschalte, wenn der Name Gottes verlästert wird, wenn schmierige Szenen kommen, das muss nicht immer gleich reiner Porno sein. Schmierige Szenen haben wir heute in fast allen Filmen, die es gibt. Szenen, die eigentlich nicht gut sind. Schmierige Szenen kommen, irgendwelches okkulte Gerümpel kommt oder andere Dinge. Dass der Herr wirklich Herr ist. Und dass ich mich nicht willentlich Einflüssen einsetze und konsumiere, die dem Wirken seines Geistes in meinem Leben entgegenstehen. Der Geist Gottes erzwingt nach dem Zeugnis der Schrift niemals etwas. Er hat ein sanftes und werbendes Wesen. Das ist ein Kennzeichen vom Geist Gottes. Sobald um Zwang geht, um knechtische Sklaverei, auch dass Menschen unter einen Zwang kommen und meinen, das sei der Geist Gottes, das ist immer das Zeichen für einen anderen Geist. Der Geist Gottes hat ein werbendes, ein sanftes Wesen in der Bibel. Christus wird durch seinen Heiligen Geist nur dort von meinen Lebensbereichen Besitz ergreifen, wenn ich ihm Raum gebe und mich durch ihn reinigen lasse. Und dieses Raumgeben, ich habe es schon gesagt, voll Geisteswerden, das ist kein einmaliger Prozess. Und je länger ich in der Nachfolge Jesu stehe, umso mehr möchte Christus in meinem Leben Raum gewinnen. Und über all die Jahre erkennt man Dinge, in denen Christus der Herr sein möchte, wo man früher gedacht hat, ist vielleicht gar nicht so wichtig oder sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat. Er möchte immer mehr Raum gewinnen in meinem Leben, dass ich ihm alle Bereiche ausliefern. Und lassen Sie mich das einmal ganz deutlich sagen. Es ist viel leichter, immer wieder gebetsmühlenartig um den Geist Gottes zu bitten, auf irgendwelche besondere Erlebnisse oder Gefühle zu warten, wie dem Herrn willentlich die einzelnen Lebensbereiche zu öffnen und seiner Herrschaft auszuliefern. Und Paulus fordert deshalb die Epheser auf, dass sie sehr sorgfältig darauf achten, wie ihr Leben mit dem Herrn nach innen und außen geführt wird, damit sie dem Geist Gottes genügend Raum geben. Wir kommen zum dritten, wie kann ich das praktisch umsetzen? In Vers 17, bevor Paulus die Epheser auffordert, dem Geist Gottes Raum zu geben, ermutigt er sie, den Willen des Herrn zu verstehen. Jetzt etwas ganz Einfaches. Um den Willen des Herrn zu verstehen, muss ich seinen Willen erst einmal kennen. Aber seinen Willen kann ich nur kennenlernen, wenn ich in der Bibel lebe. Und das ist eins der ganz großen Defizite in unserer heutigen Zeit, auch in sogenannten bibeltreuen Gemeinden. Dieses persönliche in der Bibel leben, persönliche Verwurzeltsein im Wort Gottes. Wir sind oft so aktiv, wir sind so beschäftigt mit vielem anderen, was alles an freudiger und aufgestellter und guter Christ tun soll. Und oft wird darüber total der persönliche Umgang mit Gottes Wort vernachlässigt. Nur so viel du dich mit deiner aufgeschlagenen Bibel beschäftigst, kannst du auch den Willen Gottes kennenlernen. Und nur so viel du den Willen Gottes kennenlernst, kannst du ihn auch verstehen. Und nur soweit du dem Erkannten gehorsam bist, kannst du im Verständnis von Gottes Willen weitergeführt werden. Ich weiß nicht mehr genau, wer es einmal sagte, dass ihm die Bibelstellen, die er verstanden hat, viel mehr Kopfzerbrechen macht, wie die Stellen, die er noch nicht verstanden hat. Weil er da genau erkennt, was der Herr von ihm möchte in seinem Leben, was sich verändern sollte. Und vergeuden wir unsere Zeit und Kraft nicht mit theologischen Wolkenschiebereien und geistlicher Hochseilakrobatik, sondern setzen wir lieber alles daran, dem praktisch gehorsam zu sein, was in der Bibel steht und was wir selbst aus Gottes Wort erkannt haben. So wie der Herr klar und verständlich redet. Und ich möchte viel Mut machen, nicht nur mit einzelnen Versen oder Lieblingskapiteln sich zu beschäftigen, sondern die Bibel in ihrem Gesamtzusammenhang immer mehr zu erforschen. Ich weiß, wer im Beruf steht, die Belastung nimmt zu, der Druck nimmt zu, die Anforderung. Das ist leider so in der heutigen Zeit. Aber vielleicht gibt es doch die Möglichkeit, die Bibel noch mehr kennenzulernen. Nicht, dass jemand denkt, es muss von heute auf morgen gehen, über Monate, über Jahre hinweg immer tiefer verwurzelt zu werden in Gottes Wort. Unser ganzes Leben wird nicht ausreichen, dass wir Gottes Wort genügend ausschöpfen können. Aber dass wir doch immer mehr den Willen Gottes verstehen und erkennen lernen. In Vers 10 schreibt Paulus, indem er prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Kapitel 15. Ein Vers zuvor lesen wir von der Geistesfrucht. In Epheser 4 bis 6 schreibt dann Paulus so viel praktische Dinge in Bezug auf das Gemeindeleben, auf den Umgang miteinander. Er schreibt so viele praktische Dinge, die persönliche Nachfolge betreffen, die unser Reden betreffen, die unser Denken betreffen, die unser Handeln betreffen, unser Verhalten betreffen. Und daran können wir ganz klar erkennen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Von dem, was Paulus dort schreibt, nicht nur hier, wir haben ja die ganze Bibel. Aber hier können wir das erkennen in dem Zusammenhang auch vom Epheserbrief. Direkt im Anschluss an unseren Abschnitt geht Paulus auf die Praxis des Ehe- und Familienlebens ein, in dem Zusammenhang. Die Platzanweisung von Mann und die Platzanweisung von Frau, die er dort anspricht, das Ehe- und Familienleben. Paulus spricht im Anschließenden vom Verhalten an unserem Arbeitsplatz gegenüber unseren Vorgesetzten. Nun, wir haben keine Sklaverei mehr und dafür sind wir von Herzen dankbar, wenn er auch hier von Sklaven und ihren Herren spricht. Aber es geht bei uns um unser Verhalten am Arbeitsplatz. Das Verhalten gegenüber unseren Vorgesetzten, das sind alles ganz praktische Dinge. Wir sollen prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist, werden voll Geistes. Im gleichen Kapitel prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und da ist noch was interessant. In Apostelgeschichte 5, 32 lesen wir, und wir sind Zeugen von diesen Dingen und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und da sehen wir etwas. Hier sprechen die Apostel in der Vergangenheit. Er hat gegeben, aber trotzdem sehen wir was. Ein geisterfülltes Leben ist untrennbar mit dem Gehorsam gegenüber dem Herrn und seinem Wort verbunden. Wenn wir das mit Epheser 4 bis 6 in Verbindung bringen, können wir festhalten, Vollgeisteswerden hat immer mit praktischem Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes zu tun und nicht mit irgendwelchen Erlebnissen und Gefühlsausbrüchen und Stimmungen und anderen Dingen. Jetzt wird deutlich, wie sich das geisterfüllte Leben auswirkt. Paulus sagt in Vers 18, Kapitel 5, im zweiten Teil, werdet voll Geistes, und dann geht es weiter in Vers 19, redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in euren Herzen. Interessant ist, dass Paulus vom Reden der Loblieder und Psalmen spricht. Deshalb ist es sicher nicht verkehrt, von der Bibel her auch ganz wichtig, versteht mich gar niemand falsch. Aber warum spricht er hier vom Reden in dem Zusammenhang? Es geht zunächst um den Inhalt. Da liegt der Schwerpunkt drauf, um den Inhalt. Sie sollen an den Herrn gerichtet sein. Sie sollen geistliche Wahrheiten ausdrücken. Die Glaubenden sollen sich dieses Lob Gottes und die geistlichen Wahrheiten gegenseitig zusprechen. Das ist hier gemeint. Damit ist unmittelbar die Frage verbunden, was steht im Mittelpunkt unserer Gespräche? Es geht ganz bestimmt nicht darum, dass wir jetzt künstlich über irgendwelche geistliche Dinge sprechen. Wenn wir über unsere Familie sprechen, wenn wir über unsere Hobbys sprechen, wenn wir über unseren Arbeitsplatz sprechen, dann ist das in der Regel auch nicht gekünstelt. Und wenn uns die Bibel das Wichtigste ist, dann können wir genauso auch über die Bibel sprechen und über unseren Herrn, wie wir über das Hobby sprechen oder die Familie oder andere Dinge. Aber auch wenn wir uns als Kinder Gottes austauschen über geistliche Dinge, werden im Austausch Loblieder und Psalmen hörbar. Was meine ich damit? Sind wir immer nur beim Klagen und Jammern und bei dem, was nicht so ist, wie sein sollte, wie alles anders sein sollte? Ist das das Zentrum unserer Gespräche? Oder sind wir dankbar über das, was wir in unserem Herrn haben, was uns in ihm geschenkt ist? Natürlich brauchen wir auch Orte, dass wir Luft machen können. Bei Glaubensgeschwistern, das gehört mir dazu. Aber allzu oft drehen wir uns immer nur um diese Dinge, die nicht so sind, wie wir sie gerne hätten. Klagen, jammern und so weiter. Wir sollen uns erfüllt mit dem Heiligen Geist gegenseitiges Lob zusprechen, Lob Gottes. Den Herrn groß zu machen, was wir in ihm haben, uns ermutigen, auf dem Weg in der Nachfolge vorwärts gehen. Es geht nicht um eine oberflächliche Schönrederei. Es geht nicht darum, irgendwelche Missstände positiv zu sehen, sowohl in der Gemeinde wie auch im Leben von Einzelnen. Sondern es geht darum, dass wir immer wieder unseren Blick auf den Herrn richten. Selber dann, wenn wir über notvolle Dinge gesprochen haben. Dass wir auf unseren Herrn schauen und uns von daher gegenseitig ermutigen. Und wir haben so viel Grund, dem Herrn täglich neu zu danken. Er soll das Zentrum unserer Dankbarkeit sein. Vers 20. Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und Namen meint immer Person und Wesen in der Bibel. Und nicht, dass man gedankenlos irgendeinen Satz hinten dran fügt im Namen Jesu. So, und dann ist alles gebongt. Sondern hier geht es um die Person. Hier geht es um das Wesen einer Person. Er soll im Zentrum stehen. Und genau das hat der Herr Jesus gesagt vom Wirken des Geistes Gottes, Johannes 16, 14. Er wird mich verherrlichen. Das ist sein Anliegen. Denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Wenn der Geist Gottes volles Wohnrecht und Wirkungsrecht hat, wird eine Person groß und das ist Christus und nicht der Heilige Geist selbst. Wir dürfen über den Heiligen Geist reden, aber er hat das Anliegen, dass Christus groß wird. Genauso wie ein Beleuchter im Theater den Schauspieler anleuchtet. Hinkt jetzt ein bisschen der Vergleich. Aber wenn er sich selber beleuchtet, dann stimmt was nicht. Und er möchte Christus verherrlichen, dass Christus uns über alles groß wird. Dieses im Herzen dem Herrn spielen ist untrennbar mit unserem Gebetsleben verbunden. Ich habe gesagt, in Kapitel 6, 18 spricht Paulus davon, dass wir jederzeit im Geist beten sollen. Ein wachsamer Zustand, bewusster Zustand in diesem Zusammenhang. Da geht es eben nicht darum, dass wir ständig ein Mantra runterleiern oder sonst irgendwas gedankenlos. Sondern es geht, dass unsere Wünsche und Gebete immer mehr von Gottes Wort und Wille geprägt werden. Und dass wir darum beten, dass das passiert, was dem Herrn wohlgefällig ist. Was seinem Willen entspricht. Nochmals zurück zu den Lobliedern. Sie sollen aus dem Herzen, aus dem Inneren kommen. Und damit wird deutlich, dass echte Anbetung von innen nach außen geschieht und nicht umgekehrt. Echte Anbetung entsteht nicht dann, wenn ich erst den Hormonspiegel hochpumpen muss und die Gefühlswelt. Das hat nichts mit echter Anbetung zu tun. Ein hoher Hormonspiegel, den kann ich auch bekommen, wenn ich Winnetou 3 sehe. Und dann am Ende wieder Winnetou stirbt, da können einem die Tränen kommen. Das kann einer mitnehmen, aber das hat nichts mit echter Anbetung zu tun. Echte Anbetung geht von innen nach außen. Und deshalb sagt der Herr Jesus zu der Frau am Jakobsbrunnen, die eben über die Gebetsstätten zu philosophieren begann, über die verschiedenen Dinge. Wir Samariter beten auf der Höhe an. Übrigens, bis heute machen sie das auf dem Berg Ebal. Ihr betet in Jerusalem an und so weiter. Was sagt dann der Herr Jesus? Das ganze Äußere wird unwichtig. Es kommt aber die Stunde, die ist jetzt da, da die wahren Anbeter, den Vater, in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche seine Anbeter. Und durch die Wiedergeburt, in dem der Herr in mir wohnt, kann ich ihn erst im Geist anbeten. Es geht hier nicht um den menschlichen Geist, sondern um den Geist Gottes. Menschen, die den Geist Gottes haben, die den Herrn von innen nach außen anbeten. Und deshalb ist das die entscheidende Frage, nicht die Stimmung oder die Atmosphäre bei Anbetung. Sondern geschieht es wirklich von innen heraus in Geist und Wahrheit, wie das der Herr sagt. Und das ist ein ganz Hundselend zumute sein kann, wenn man den Herrn anbetet. Das sieht man bei David auf der Flucht, als es um Kopf und Kragen ging vor Absalom. Und er dem Herrn die Ehre gab, wenn der Herr will, komme ich zurück. Und wenn nicht, soll es auch recht sein, wie es in seinen Augen ist. Paulus fordert uns auf, dankbar zu sein. Nun, wenn ich mich in einem emotionalen Hochdruckgebiet befinde, dann fällt es mir leicht, in der Regel dankbar zu sein. Aber wie ist es, wenn alles ganz anders läuft, wie ich mir das vorgestellt habe? Vielleicht sogar, dass der Herr mich schwere Wege führt, dass ich nicht weiß, warum, und ich bete. Und es wird nicht besser und es wird trotzdem immer schlimmer. Und damit wir das richtig verstehen, alle menschlichen und moralischen Appelle zur Dankbarkeit, die können wir uns dann getrost abschminken. Diese Sprüche, Kopf hoch und es wird schon wieder, und den ganzen Blabla, denn es gibt manchmal auch unter christlichem Vorzeichen. Dankbar kann ich dem Herrn nur sein, wenn ich Christus in mir Raum gebe, sein Geist Herrschaftsrecht in meinem Leben hat und mein Dank allein in dem gegründet ist, was ich in meinem Herrn habe, im Danke um seiner selbst willen. Und gerade, weil das eben nichts ist, das in uns Menschen von uns aus steckt, ist das eine Auswirkung des Heiligen Geistes in einem Leben. Horatius Spafford war ein Freund des bekannten Evangelisten Moody. Und Spafford lebte als Rechtsanwalt in Chicago. Seine Frau, seine 4 Kinder waren auf der Überfahrt von England in die USA. Und es kam zu einem folgenschweren Schiffszusammenstoß. Die Mutter konnte die 4 Kinder noch zusammenrufen. Sie sind an Deck gegangen, sie sind niedergekniet und haben gebetet, bevor der Ozeandampfer in den Wellen versank. Allein die Mutter wurde gerettet. Auf einen Schlag hatte Spafford und seine Frau alle 4 Kinder verloren. Und Moody hörte von diesem furchtbaren Unglück, das sein Freund erlebt hatte, und er wollte so bald wie möglich zu ihm gehen, um seinen Freund zu trösten. Und als Moody dorthin kam, sein Freund hat getrauert, seine Frau auch, mit allem Menschlichen, was dazugehört. Das ist ganz klar, wir sind Menschen und keine Übermenschen. Sie haben einen tiefen Schmerz empfunden. Und trotzdem war Moody sehr überrascht, als er seinen Freund antraf. Und Spafford legte ihm in all dieser Trauer, in all diesen vergossenen Tränen, das Nichtsverstehen über die Frage warum, ein Lied vor, das er in diesem Leid gedichtet hatte. Wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glaube doch alle Zeit singt, mir ist wohl in dem Herrn, wohlgemerkt wohl in dem Herrn, nicht menschlich rundum wohl, wie man das heute immer sagt, sondern wohl in dem Herrn. Wenn Satan mir nachstellt und Bange mir macht, so leuchtet dies Wort mir als Stern. Mein Jesus hat alles für mich schon vollbracht. Ich bin rein durch das Blut meines Herrn. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Nun leb ich in Christo, für Christum allein. Sein Wort ist mein leitender Stern. In ihm hab ich Fried und Erlösung von Pein. Meine Seele ist selig im Herrn. Das Leben und das Zeugnis von Horatius Spafford und seiner Frau ist ein eindrucksvolles Zeugnis, was es bedeutet, alle Zeit und für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankbar zu sein. Auch bei dem, wo sie nicht verstanden, warum das der Herr getan hat, warum das sein musste, bei allem Schmerz und Trauer, die damit verbunden war. Paulus fordert uns auf, voll Geistes zu werden, Christus in uns Raum zu geben. Das ist aber nur möglich, wenn ich den Geist Gottes empfangen habe, durch die Bekehrung und Wiedergeburt. Voll Geistes werden wir dann, wenn wir alle Bereiche unseres Lebens bewusst der Herrschaft unseres Herrn unterstellen. Nicht eine einmalige Sache, sondern eine sich immer wieder wiederholende Sache. Und wenn wir verstehen, was der Wille Gottes ist und diesen gehorsam sind. Und schließlich bekommt der Geist Gottes durch eine dankbare Haltung gegenüber dem Herrn in unseren Herzen Ausdruck. Wir beten noch miteinander. Herr Jesus, hab du Dank dafür, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, den Tröster, den Stellvertreter, durch den du in deinen Kindern wohnst. Und ich möchte dafür danken, dass du unser Leben zu deiner Ehre gebrauchen möchtest, damit du geehrt und verherrlicht wirst. Und Herr, lass uns das doch groß werden, denen, die dir gehören, dass wir dem Geist Gottes volles Wohnrecht in unserem Leben geben. Und dass es keine Rumpelkammern gibt, keine geheime Ecken, wo wir meinen, das kommt nicht so darauf an, sondern dass wir wirklich alles im Licht deiner Herrschaft in unserem Leben prüfen. Und alles, was wir tun, Herr, ob das unsere menschlichen Verpflichtungen sind am Arbeitsplatz, an anderer Stelle, ob das unsere freie Zeit ist, ob das unser Dienst in der Gemeinde ist, der Dienst für dich, Herr, wirklich alles, was wir tun, dass es zu deiner Ehre sein soll und dass es so getan wird, dass du darüber geehrt und verherrlicht wirst, dass unser Leben wirklich überfließend sein darf, dass Ströme lebendigen Wassers ausgehen. Amen.